Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. So haben wir es gelernt und so laufen wir häufig mit einer inneren To-Do-Liste durch die Gegend. So eine Liste, die wir uns vor unserem inneren Auge geschrieben haben und die wir abarbeiten wollen und wo es darum geht, ständig alles Mögliche zu verbessern. Wir wollen ein besserer Mitarbeiter werden und im Beruf effektiver sein, damit wir vielleicht mehr Geld verdienen können. Oder wir wollen, dass unsere Beziehungen immer optimaler sind, immer harmonischer, immer weniger Spannungen es da gibt. Wir wollen vielleicht bessere Eltern sein, damit unsere Kinder auch wachsen und gedeihen und nachher dankbar sind für das, was wir alles getan haben. Und so gibt es ganz viele Bereiche, wo wir so eine To-Do-Liste haben und sagen, da möchte ich eigentlich besser sein. Und wir gehen davon aus, dass das selbstverständlich seinen Preis hat. Wir müssen dafür etwas tun, wir müssen uns anstrengen, denn es heißt ja, von nichts kommt nichts. Das setzt uns unter Druck und macht das Leben teilweise ziemlich schwierig und führt zu großen Anspannungen. Jetzt übertragen wir das automatisch auch auf uns und Gott und denken, naja, von nichts kommt nichts, das gilt bei Gott sicherlich ganz genauso. Das heißt, wenn ich wirklich sein Kind werden möchte, wenn ich eine tiefe Beziehung zu ihm haben möchte, wenn ich die Kraft kriegen möchte, die er gibt, dann muss ich auch dafür was tun. Dann muss ich schon auch was leisten, denn Fleiß, kein Preis ohne Fleiß, wie es ja heißt. Doch was wäre, wenn das Entscheidende, also dein Wert, die Sicherheit, dein Wunsch nach Liebe, ja, deine Beziehung zu Gott, dieses alles Entscheidende, wenn das nichts, aber auch wirklich gar nichts mit deinen Anstrengungen, mit deiner Leistung zu tun hätte. Genau das lehrt uns Jesus in einem Gleichnis, wo dieses Thema ist und wo deutlich wird, nein, das Entscheidende, das hat überhaupt nichts mit unserer Leistung zu tun. Ich lese euch das Gleichnis vor, das steht in Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Da sagt Jesus, am Ende wird es in Gottes himmlischem Reich so sein wie bei einem Grundbesitzer, der früh morgens in die Stadt ging und Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Damals hatten so Grundbesitzer nur ganz wenige Angestellte. Und wenn dann die Erntezeit war und sie brauchten viele Helfer, dann sind sie eben zum Marktplatz gegangen und haben sich da für den einen Tag Arbeiter sozusagen bestellt, die dann für einen Tag da arbeiten. Und so macht es auch dieser Grundbesitzer. Er geht morgens früh in die Stadt und organisiert sich ein paar Arbeiter für seinen Weinberg. Vers 3. Gegen 9 Uhr morgens, also ein paar Stunden später, ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. Geht auch ihr in meinen Weinberg, sagte er zu ihnen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter ein. Als er schließlich um 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort immer noch ein paar Leute, die nichts zu tun hatten. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch noch in meinem Weinberg mit, forderte er sie auf. Also den ganzen Tag über geht dieser Mann zum Marktplatz und stellt immer wieder Leute ein, was natürlich dazu führt, dass es da Arbeiter in seinem Weinberg gibt, die haben den ganzen Tag gearbeitet und manche nur einen halben Tag und manche auch nur eine Stunde. Vers 8. Am Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 Uhr eingestellt worden waren, und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten. Sie meinten, sie würden nun mehr bekommen, aber auch sie erhielten nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, die haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe aus wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Grundbesitzer einem von ihnen, ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Jesus schließt dieses Gleichnis mit dem Vers 16. Ebenso wird es einmal bei Gott sein, dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Das Entscheidende kannst du dir nicht erarbeiten, du kannst es dir nur schenken lassen. Das ist die Quintessenz dieses Gleichnisses. Das Entscheidende kannst du dir nicht erarbeiten, du kannst es dir nur schenken lassen. Die Arbeiter der ersten Stunde, die repräsentieren unser Leistungsdenken. Eine Denkstruktur, die in jedem von uns angelegt ist. Und diese Arbeiter der ersten Stunde, die sind extrem unzufrieden, wie das hier läuft. Die beschweren sich nämlich beim Grundbesitzer. Und sie sagen, die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mensch, wir haben hier 12 Stunden gearbeitet in der glühenden Hitze und dann sind da welche, die haben nur eine Stunde gearbeitet und alle kriegen das Gleiche. So funktioniert es doch nicht. Und natürlich haben sie recht. Kein Betrieb würde so funktionieren. Und keine Volkswirtschaft würde so funktionieren können. Die würde zusammenbrechen, wenn sich alle in die soziale Hängematte legen und nur zur letzten Stunde mal eben bei der Arbeit auftauchen. Wirtschaftlich geht das nicht. Aber Jesus redet hier nicht von Wirtschaft, sondern er redet hier von Gott. Von dir und Gott. Und da gelten nun mal ganz andere Gesetze als in der Wirtschaft. Da gilt, dass Leistungsdenken dich von Gott fernhält. Also alles, was so in die Richtung geht wie ich habe mir das selbst erarbeitet und ich bin meines Glückes Schmiedes und das hat mit Gott nichts zu tun. Das ist einfach mein Verstand und meine Kraft, die ich da eingesetzt habe. Also ein Denken trennt uns von Gott. Ja, können wir vielleicht nachvollziehen. Das isoliert uns. Da sagen wir, nee Gott, du hast nichts mit uns zu tun. Dieses Leistungsdenken ist eine Illusion. Ja? Die Tatsache, dass du heute Morgen aufgestanden bist, das ist die Lebenskraft Gottes, die er dir heute geschenkt hat. Niemand auf der Welt könnte auch nur einen Atemzug nehmen, wenn diese Lebenskraft nicht in ihm wäre, die Gott ihm jeden Augenblick schenkt. Also Leistungsdenken, das ist nicht real. Aber wenn wir uns in so eine Illusion hineinversetzen und uns immer wieder einreden, wir würden das alles alleine machen und wir seien halt so gut und besser als die anderen, dann trennen wir uns von Gott. Und das ist ja der Kern der Sünde. Das ist ja, was Sünde eigentlich ist. Ja? Es ist nicht irgendwie so moralische Regeln, du hast das falsch gemacht, sondern Sünde in der Bibel bedeutet, ich trenne mich von Gott. Und da ist dieses Leistungsdenken nun mal die Sünde par excellence. Ja, dieses sich abkapseln von Gott und zu sagen, nee, du hast damit alles nichts zu tun, Gott, das mache ich alleine. Gnade funktioniert ganz anders. Jesus zeigt uns hier in diesem Gleichnis, wie wir eine tiefe Beziehung zu Gott haben können. Und das hat nun mal überhaupt nichts mit Leistungsdenken zu tun. Im Gleichnis wird deutlich, dass es nicht um Zeit geht. Ob die da 12 Stunden gearbeitet haben oder eine Stunde, spielt keine Rolle, sondern Gnade empfängst du immer im gegenwärtigen Moment. Dann, wenn du sagst, ja Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte, dass du mein Herz erfüllst. Und dann spielt es keine Rolle, ob du 12 Jahre Christ warst oder 100 Jahre oder erst seit 10 Sekunden. Gnade hat mit Zeit nichts zu tun, sondern sobald du dich der Gnade zuwendest, strömt sie in dich hinein. Leistung, völlig unabhängig von Leistung. Natürlich haben die Arbeiter, die 12 Stunden im Weinberg da geschuftet haben, haben die mehr für den Grundbesitzer geleistet als diejenigen, die nur eine Stunde da waren. Wirtschaftlich haben die den Betrieb vorangebracht, weitaus mehr als diejenigen, die zum Schluss gekommen sind. Aber Jesus will hier deutlich machen, Gnade hat mit Leistung überhaupt nichts zu tun. Ob du jetzt die Gebote Gottes besonders streng gehalten hast oder ob du große Fehler in deinem Leben gemacht hast, in dem Moment, wo du dich der Gnade öffnest, spielt das keine Rolle. Gott vergibt dir und Gott möchte dir begegnen, so wie du bist. Egal, ob du viel geleistet hast oder wenig und egal, nach welchem Maßstab du viel geleistet hast oder wenig, Gott nimmt dich in Gnade an. Und diese Gnade kommt immer vollkommen. Gott schenkt sich immer ganz und gar. Darum klappt das auch nicht in diesem Gleichnis, dass man den Lohn irgendwie aufteilt. Das versuchen die Tagelöhner ja irgendwie auszuhandeln, die der ersten Stunde. Die sagen, ja, lass es doch so machen, die kriegen ein bisschen weniger. Oder wir kriegen halt ein bisschen mehr, aber dass das Verhältnis gewährleistet ist so. Darauf lässt sich der Grundbesitzer nicht ein in diesem Gleichnis. Warum nicht? Weil Gnade sich nicht in Päckchen teilen lässt, sondern wenn du dich der Gnade zuwendest, dann füllt Gott dein Herz. Und zwar so viel Raum du ihm in deinem Herzen gibst, füllt Gott das aus. Und da gibt es nicht ein bisschen Gnade und ein Teil und der kriegt zwei Päckchen und der nur eins, sondern Gott schenkt sich dir komplett, ganz und gar. Unser Part besteht einzig und allein in einer winzig kleinen Bereitschaft. Sehen wir in unserem Gleichnis, jeder, der am Ende einen Lohn bekommen hat, also der Gnade erhalten hat, war bereit, im Weinberg zu arbeiten. Es ging nicht um Leistung, es ging nicht um Zeit, aber es ging darum, dass als sie da auf dem Marktplatz standen und der Grundbesitzer gekommen ist und gesagt hat, kommt doch mit, ich lade euch ein, dass sie in dem Moment gesagt haben, jawohl, wir kommen mit. Das ist die Bereitschaft, die wir aufbringen müssen. Weil Gott zwingt uns seine Gnade nicht auf. Ja? Er drückt uns die nicht rein, obwohl wir die gar nicht haben wollen, sondern er wartet auf unser Ja. Gnade erfordert immer unser Ja. Ja, Gott, ich möchte mich von dir beschenken lassen. Ja, Gott, ich möchte mein Leistungsdenken aufgeben. Ja, Gott, ich möchte nicht mehr alles selber regeln, sondern ich möchte dir die Führung überlassen. Eine kleine Bereitschaft, aber die wird von uns gefordert. Wir wollen uns jetzt überlegen, wie wir Gnade in unserem Alltag verankern können. Denn es ist ja so, wir als Christen haben diese Grundsatzentscheidung für Gnade getroffen. Wir haben verstanden, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat dort alle Schuld von uns genommen. Und wir leben jetzt aus Gnade. Da ist nichts, was uns mehr belastet und uns von Gott trennt, sondern Gott hat das hinweggenommen am Kreuz. Und dazu haben wir Ja gesagt. Und das ist eine wichtige Grundsatzentscheidung, die wichtigste, die wir überhaupt treffen können. Nun geht es aber in der Folge darum, dass wir diese Gnade auch in unserem Leben konkret verankern. Und nicht einfach nur so dieses Etikett da oben haben, jawohl, ich lebe unter der Gnade, aber im realen Leben kommt das überhaupt nicht an. Und darum mache ich euch mal drei Vorschläge, wie ihr die Gnade Gottes in eurem Leben verankern könnt. Und am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag diese Gnade wirklich erfahrt und lebt. Vorschlag Nummer 1, ihr lernt über euren inneren Richter zu schmunzeln. Der innere Richter, damit meine ich dieses ständige Kommentieren, was die allermeisten von uns drin haben, wo wir dann sagen, okay, ich habe versagt. Oder derjenige da hinten, der ist ja völlig neben der Spur. Oder das ist super schief gelaufen hier, das geht so nicht. Die meisten von uns haben ständig so eine Kommentierfunktion am Laufen. Vielleicht wie so eine App, die nicht zu schließen ist und permanent sagt, das ist gut, das ist schlecht. Was ist das eigentlich, diese Kommentierfunktion? Das ist der Teil von uns, der die Gnade Gottes noch nicht verstanden hat. Der noch nicht verstanden hat, dass das Entscheidende gar nicht sich erarbeitet werden kann. Der immer noch meint, er müsste in Gut und Böse alles einteilen und er müsste sagen, was funktioniert und was nicht und so ein bisschen den Richter hier spielen. Das ist der Teil von uns, der hat noch nicht verstanden, was Gnade bedeutet. Aber jetzt wird es wichtig, wie wir damit umgehen. Nämlich nicht so, dass wir sagen, oh, das ist aber ganz schlecht und das geht so nicht, dieses Urteilen, das darf ich nicht machen. Weil was machen wir dann? wir urteilen über das Urteilen und so kommen wir niemals aus diesem Kreislauf heraus. Deswegen müssen wir lernen, darüber zu schmunzeln und zu sagen, ja, das ist eben dieser Teil von mir, der die Gnade noch nicht verstanden hat. Aber das ist in Ordnung, weil auch dieser Teil steht unter der Gnade Gottes. Den nehme ich und übergebe ihn einfach Gott, in dem Wissen, dass er das schon längst vergeben hat. Und dann ist diese Kommentierfunktion vielleicht noch ein bisschen am Laufen, aber sie ist gar nicht mehr so wichtig, weil wir darüber schmunzeln und wissen, ja, das bin eigentlich gar nicht mehr ich, sondern das ist nur noch so, wir würden sagen, der alte Adam, ja, also der Rest, so der noch nicht ganz unter Jesus steht, der noch nicht ganz verstanden hat, wer Jesus und was Gnade eigentlich ist. Und wenn diese Kommentierfunktion jetzt zuerst beschmunzelt wird und dann immer leiser wird, dann werden wir verstehen, was Gnade eigentlich bedeutet. Gnade bedeutet die Abwesenheit von Urteilen, von diesem ständigen Richten. Das ist Gnade, die wir dann ganz unmittelbar erleben. Ein zweiter Vorschlag, wie wir Gnade in unserem Alltag verankern, nämlich, dass wir unsere Schwächen als Chancen sehen. Schwäche, das ist ja etwas, das versuchen wir, so gut es geht, zu vermeiden. Hilfe, ich bin in einer Situation, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Da ist eine Sache, die ich nicht im Griff habe. Und das mögen wir überhaupt nicht. Das versuchen wir zu vermeiden, so gut es geht. Aber Fakt ist, nirgends wirst du die Gnade Gottes intensiver erfahren als in deinen Schwächen. Niemals wirst du so intensiv verstehen, was Gnade eigentlich bedeutet in Situationen, wo du schwach bist. Solange alles gut läuft, ja, da kann man das auch ein bisschen erleben, aber so richtig offensichtlich, wo du sagst, jawohl, das ist Gnade, keine Frage, das wirst du erleben in Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt. Und darum sind solche Situationen Chancen. Chancen, Gott noch mal tiefer zu erleben. Und zu sagen, ja, tatsächlich, ich bin völlig am Ende und trotzdem werde ich getragen. Ja, ich weiß nicht mehr weiter und trotzdem kriege ich immer wieder Kraft für den nächsten Schritt und Impulse, wo ich hingehe. Das ist Gnade, erlebte Gnade. Vorschlag Nummer 3, wir achten auf die Geschenke Gottes, die er uns während des Tages gibt. Man könnte das so machen, wir beginnen den Tag mit einem Gebet und sagen, Herr, du bist ein Gott der Gnade und du wirst mir heute an ganz vielen Punkten zeigen, dass du mich beschenken möchtest. In kleinen Dingen wirst du mir etwas präsentieren, was mir zeigt, dass du mich liebst. Und ich möchte dich bitten, dass du mir die Augen dafür öffnest, damit ich das auch sehe und diese Geschenke nicht übersehe. Und dann gehen wir in den Tag und wir achten mal darauf, wo sich vielleicht ein Problem löst, wo wir vielleicht einen schönen Sonnenaufgang sehen, wo wir ein tiefes Gespräch mit einem Freund haben, das uns gut tut. Und am Abend können wir uns hinsetzen und dafür danken und sagen, danke für dieses Geschenk, danke für jenes Geschenk. Und dann wird Gnade plötzlich sehr greifbar. Dann ist das kein theologisch-theoretischer Begriff mehr, sondern dann sage ich, jawohl, Gott ist ein Gott der Gnade, weil er mir ja jeden Tag kleine Dinge schenkt, die mir zeigen, dass er mich liebt, ohne Bedingung. Also das wären so 3 Möglichkeiten, wie wir Gnade in unserem Alltag verankern können. Gibt sicherlich auch noch mehr und wenn du deine eigene hast oder entwickelst, ist das genauso gut, aber diese 3 Vorschläge würde ich dir machen. Lerne über deinen inneren Richter zu schmunzeln, ja, dieser Teil von dir, der die Gnade noch nicht verstanden hat, dass wir das Gott übergeben in dem Wissen, dass es längst vergeben. Dann, dass wir Schwäche als Chance sehen, also nicht versuchen, Situationen rauszudrängen aus unserem Leben, wo wir nicht mehr weiter wissen, sondern ganz bewusst sagen, jawohl, das ist eine Chance, um Gottes Gnade zu erfahren. Und schließlich bewusst auf Gottes Geschenke achten, auf die vielen kleinen Dinge, die er uns den Tag über schenkt. So wird Gnade nicht nur ist Gnade nicht mehr nur ein Wort, sondern es wird zu einem zentralen Aspekt unseres Lebens. Und Gnade ist ein zentraler Aspekt, nicht nur von unserem persönlichen Leben, sondern auch von unserer Gemeinde. Wir als Gemeinde leben von der Gnade und strahlen die Gnade aus. Und das heißt hier für uns als Christuskirche ganz konkret, dass wir das Unperfekte bejahen. Wir bejahen Fehler, wir bejahen, dass nicht alles perfekt ist. Wir sind hier nicht ein Club der Vollkommenen, die andere verurteilen, weil sie noch nicht so weit sind, sondern wir sind Menschen auf dem Weg. Leute, die Fehler haben, die Dinge nicht in den Griff kriegen, aber die bereit sind, dass Jesus mit ihnen gemeinsam daran arbeitet. So wollen wir uns sehen, als eine Gruppe von Unperfekten, die mit Jesus auf dem Weg sind. Wir wollen ganz bewusst Defizite von unseren Mitgeschwistern annehmen. Auch deshalb, weil dadurch lernen wir dann, unsere eigenen zu akzeptieren und Gnade zu empfangen. Seht ihr, das ist ein Irrtum zu meinen, ich könnte durch die Gegend laufen und andere Leute verurteilen für ihre Fehler und gleichzeitig Gottes Gnade erfahren. Das geht nicht. Jesus macht das an vielen Stellen deutlich. Wenn er zum Beispiel sagt, urteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Oder selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Also immer dann, wenn du anderen Gnade zugestehst, immer dann erfährst du sie für dich selber. Und das wollen wir als Gemeinde sein. Eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig ihre Fehler zugesteht, um selber Gnade zu empfangen. Die Gnade, die uns dann rettet. So wie der Apostel Paulus es sagt, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Amen.